Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde
Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser. Unbeflecktes Herz Marie, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Zunächst wünsche ich Ihnen von Herzen ein gesegnetes Pfingstfest. Und in diesem Sinne vielleicht gerade diesen ersten Vortrag ein klein bisschen auf dieses große Geheimnis, das für den heiligen Maximilian gleichsam das Zentrum seines inneren geistlichen Lebens ist, hinweisen. Und zwar zunächst einmal, wie wir schon gesagt haben, wir möchten eben unser Verhältnis zu der Mutter Gottes vertiefen. Wir wollen die Früchte, die wir letztes Jahr durch die großen Ereignisse von Fatima empfangen haben, die Blumen zu einem Blumenstrauch zusammenfassen und diese Blumen dann erstmal sie in ihrer Schönheit in uns aufnehmen, ihre ganze Tragweite und Größe, die wir gar nicht erahnen im ersten Augenblick, was alles dahinter steht, wenn wir ein bisschen drüber schauen, was es nicht nur ein paar Blumen sind, sondern ein grenzenloses Blumenfeld, das nie aufhört, mit diesen Herrlichkeiten Mariens, mit diesen 100 Jahren nach den Erscheinungen der unserer lieben Frau von Fatima insbesondere. Und da haben wir bereits gestern ganz besonders auf den heiligen Rosenkranz hingewiesen und eine vertieftere, wenn ich so sagen kann, einen tieferen Zugang vielleicht zu ihm finden dürfen und auch zur großen Wirklichkeit und Notwendigkeit dessen, was wir die Ganzhingabe und die Weihe an Maria nennen. Und immer kommt derselbe, will ich so sagen, derselbe Refrain. Es ist sehr interessant, dass sich hier die großen marianischen Wirklichkeiten und Ereignisse durchdringen und einander befruchten. Insbesondere könnte man hier zusammenfassen Grignion de Montfort mit seiner Ganzhingabe und mit diesen Gnaden, die er ganz besonders von der Mutter Gottes erhalten hat. Und dann eben auch ganz besonders Maximilian Kolbe, die MI, und eben darin steht die Erscheinung unserer lieben Frau selber von Fatima. Jetzt haben wir gesehen bereits gestern, dass der heilige Maximilian Kolbe und dadurch seine MI, der Ritter der Immaculata, ganz besonders bestimmt ist, eben durch sein geistliches Fundament, das er selbst vom Himmel empfangen hat, durch die Umstände, in denen er geboren worden ist, ein katholisches Volk, ganz marianisch ausgerichtet, eine ganz marianische Vergangenheit, der ununterbrochene Sieg Mariens, trotz der Schwachheit der Persönlichkeiten dieses Volkes, ist es ein Triumphzug Mariens, die ganze Geschichte Polens. Dann seine Studien eben in Rom, wo er zunächst die wunderbare Medaille eben in seiner Tiefe erfahren kann mit Alfons Ratisbon und seiner Bekehrung. Und er wird zum Champion, wenn man so sagen kann, dieser Munition unserer lieben Frau und möchte ja in seinen Studien zum Großmeister der Loge gehen, der Freimaurer, und ihn versuchen, mit der wunderbaren Medaille zu bekehren. Und halt ihn mit Mühe und Not ab, eine Audienz bei diesem Chef da zu sagen, sagt er sein Oberst, vielleicht noch nicht ganz die Zeit, muss noch ein bisschen warten, muss erstmal fertig studieren. Nicht? Ja? Das ist der Feuereifer eines Maximilian Kolbe und der nun, wie gesagt, auch eben Grignion de Montfort in seiner Herrlichkeit und Schönheit und in seiner Größe kennenlernt und damit die ganze marianische Vergangenheit, alles, was über Maria geschrieben, was über Maria gedichtet und gesagt worden ist von der Kirche her, ist sicher die Lieblingsliteratur unseres großen Gründers der Milizia Immaculata. Und ein anderes wesentliches Ereignis, das sein Leben zutiefst bestimmt hat, das war unsere liebe Frau von Lourdes. Und nun möchten wir, da wir jetzt dieses Jahr 160 Jahre der Erscheinungen von Lourdes feiern, möchten wir auch auf diesen Punkt ein wenig eingehen. Lourdes ist für den heiligen Maximilian Kolbe zunächst einmal ein Wallfahrtsort, wie jeder andere auch. Er kennt es nicht so, auch wieder in Rom wird er damit auf eine ganz bestimmte Weise bekannt, vielleicht wissen Sie das, und zwar eben, er wird krank und er hat die Gangrene, also es geht sehr schlecht mit seinem rechten Daumen und der Daumen nach den Ärzten muss amputiert werden, sonst stirbt der Mann. Und das war natürlich, das wäre das Ende seiner Karriere als zukünftiger Priester, denn da kann man die Heilige Messe nicht, ohne die Daumen kann man sich nicht lesen. Nicht, wie sollen sie denn die Hostien halten, nicht die heilige Hostie, das geht nicht, das wäre ein Weihehindernis. Maximilian Kolbe ergibt sich in das Schicksal, kein Arzt kann ihm helfen, die Amputation des Daumens ist vorgesehen für den nächsten Tag und am selben Abend hat er ein Gespräch mit seinem Oberen, dem Pater Inudi, der ihm erklärt, dass er, als er jung war, eben durch die Mutter Gottes von Lourdes geheilt worden ist. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, was das war, ob es am Arm oder am Fuß war, aber es war eine Heilung, wo eben dasselbe, es war eine Gangrene, der Fuß, ich glaube es war der Fuß, sollte eben, es war am Knochen etwas, ein Knochenfraß oder sowas, sollte amputiert werden. Dann hat man ihm die Kompresse mit Lotuswasser aufgelegt und der Mann wurde gesund. Und genau das hat der Pater Unjudi dem Maximilian Kolbe gesagt und Maximilian Kolbe fragt, ob ich das auch tun. Also gesagt, verständlich. Und hat mir so klar ein Fläschchen Lotuswasser gegeben. Und hat der Maximilian Kolbe um einen Aufschub gebeten, vielleicht um einen Tag. Der Doktor war selbstverständlich, du darfst das versuchen. Und dann hat man die Kompresse auf den Finger aufgelegt. Am nächsten Tag war Maximilian Kolbe gesund. Und das schreibt er natürlich, dieses wunderbaren Eingriffs unserer lieben Frau durch das berühmte Lotuswasser zu. Und aus diesem Grund wird ganz besonders, natürlich können Sie verstehen, wenn Sie jetzt durch das Lotuswasser geheilt worden würden, dann würden Sie sich plötzlich ganz besonders dafür interessieren, was da in Lourdes geschehen ist, wie die Mutter Gottes an dir selber und an ihm selber gewirkt hat. Da möchte er unbedingt jetzt wissen, was jetzt da war. Und deshalb vertieft er sich in diese ganzen Erscheinungen von Lourdes und wird zu einem ganz großen Lourdes-Verehrer. Er wird immer überall in seinen Schriften, in seinen Predigten, in seinen Konferenzen immer wieder auf dieses Ereignis zurückgreifen und die Menschen zu einer Liebe, zur Immaculata von Lourdes, eben zur unbefleckten Empfängnis aneifern. Und hier möchten wir einsetzen, eben mit dem heiligen Maximilian Kolbe diesmal ein wenig ganz kurz das große Geheimnis von Lourdes betrachten. Nun ist es klar, wenn wir jetzt anfangen würden, von Lourdes zu sprechen, in seiner ganzen Bedeutung, das würden ganzen Exerzitien verlangen. Lourdes ist bekannt zunächst einmal die Geschichte der kleinen Bernadette, dann zuerst einmal die erste Erscheinung am 11. Februar, und dann die verschiedenen Akte oder die verschiedenen Zeichen, die gesetzt werden in Lourdes. In Lourdes spricht die Mutter Gottes ganz, ganz wenig. Sie gibt mehr Zeichen. Man könnte sagen, ein wichtiges Element von Lourdes ist eben, dass unsere liebe Frau eben hier als das Modell erscheint, das wir nachahmen sollen. Bernadette, die schaut auf die Mutter Gottes und lernt von ihr beten. Die Bernadette schaut, wie die Mutter Gottes betet und sie ahmt sie nach. Das ist Imitation, die Nachfolge Mariens. Und zwar ganz, ganz konkret. Und die Mutter Gottes insistiert das selber darauf, wenn zum Beispiel die Bernadette anfangen will, den Rosenkranz zu beten, will das Kreuzzeichen machen, kann es nicht. Und dann sagt er, die Mutter Gottes zeigt dir, du machst das Kreuzzeichen schlecht. Und dann zeigt die Mutter Gottes der Bernadette, wie das Kreuzzeichen gemacht wird. Bernadette tut sie nachahmen und wir wissen von den Chroniken, dass viele, viele Leute nur beim Schauen, wie die Bernadette das Kreuzzeichen machte, wie sie es gelernt hat, von der Mutter Gottes sich bekehrt haben. Sehr interessant. Und genauso versucht die kleine Bernadette ihre Spiritualität, dann als Schwester Maria Bernard in Nevers, wird sie immer dasselbe sagen. Was ist ihre Spiritualität? Ist ganz einfach. Ich schaue auf sie und ich mache, wie sie es mir sagt. Also auf Maria schauen und sie nachahmen. Sich überlegen, was Maria in diesem Augenblick getan hätte, so werde ich es tun. Überlegen, was Maria an meiner Stelle sagen würde, denken würde, so will ich es tun. Das ist eine wunderbare Lehre von Lourdes, wie die Mutter Gottes praktisch selbst darauf hinweist, das Nachahmen Mariens. In dem Augenblick, wo ich mir überlege, wie hast du Maria zu Gott gebetet? Wie hast du die Hände gefaltet? Wir sehen es in den berühmten, schönen Statuen von Lourdes und von Fatima. Das ist als manchmal ganz anders als unser Hände falten, nicht? Und die hast du das Kreuzzeichen gemacht. Das ist manchmal anders als unsere Gymnastik, die wir ins Gesicht schmieren, so ungefähr. So irgendwas, so was Schnelles und Verlottertes, das daraus rauskommt. Ist Maria vor Gott gekniet oder als der Engel erschienen ist? Wie hat sich Maria verhalten im Gebet? Wie hat sie sich verhalten im Gespräch mit dem heiligen Josef, mit dem Jesuskind? Diese innigste Vereinigung und dann mit den Nachbarn und mit den Leuten. Wie ist sie von Nazareth eben zur heiligen Elisabeth durch die Berge gegangen? In welcher Sammlung? Und wie hat sie eben ganz besonders eben bei Elisabeth und dann wieder in Ägypten und in Nazareth gearbeitet, von morgen früh bis abends spät? Die muss ja alles selber machen. Die heilige Familie, ja, könnte man sagen, blutarm. Der heilige Josef konnte nicht genug das Essen bringen, weil das arme Nazareth, das war ein richtiges Loch. Aus Nazareth kann da etwas Gutes kommen. Und wenn er da die Dächer repariert hat und den Leuten die Stühle und die Tische gemacht hat, und am Schluss hat er für einen ganzen Tag von der Oma Sophia vielleicht ein Ei bekommen oder sowas, weil die alle so arm waren und so elend. Und so konnte man ja kaum überleben. So musste die Mutter Gottes all dieses Handwerk, das Hauswerk selber machen. Sie musste, wir wissen aus der Tradition, sie hat dem heiligen Josef, dem Jesuskind, die Gewänder selber gemacht. Und der Garten selbstverständlich und die Küche und der Haushalt, das war Arbeit von früh bis spät. Und wir wissen ja, wie es in diesen mediterranen Städtchen da aussieht. Da ist das ganze Leben außen. Die Mutter Gottes hat sich nicht eingeschlossen in dieses berühmte Häuschen, in dem sie lebt, das ja von Armut ja fast strotzt, wenn sie unsere liebe Frau von Loreto, das Haus unserer lieben Mutter Gottes bedacht. Da kann man sich noch fragen, wie kann man da drin wohnen? Und da wohnten sie, und zwar bis zum 30. Lebensjahr Jesu Christi. Und das war der freie Wille des Sohnes Gottes, der alles besaß. Und so sehen wir, wenn wir doch ein klein wenig, eben ein bisschen uns vorstellen, es ist gar nicht kompliziert, wie das Leben der heiligen Familie eben in Nazareth und vorher in der furchtbaren, im Exil in Ägypten war, dann haben wir sehr leicht, uns mit der Mutter Gottes zu vergleichen, wie sie gearbeitet, wie sie gesprochen, wie sie gedacht, wie sie gebetet hat. Und das ist ein ganz besonderes Merkmal von eben von Lourdes. Das möchte sie in Lourdes uns sagen. Lourdes ist doch das berühmte Lourdeswasser. Das Lourdeswasser, das ja in der ganzen Zeit, in diesen 160 Jahren, Millionen von Menschen an Leib und Seele gut getan hat, wenn nicht also spektakulär geheilt hat. Lourdeswasser ist natürlich nicht nur die wunderbare Quelle, sondern das Symbol. Das Symbol der lebendigen Wasser der Gnaden, die von Gott her nur durch Maria uns gegeben werden. Das ist das Symbol des Wassers, des lebendigen Wassers, das wir in Lourdes sehen und das uns heilt an Leib und Seele. Dann haben wir in Lourdes auch die berühmte Verbindung nicht mit Mutter Gottes und Allerheiligsten Martha-Sakrament und der Krankensegen und die Prozessionen und alles. Das sind alles Symbole oder alles, sagen wir mal, Wirklichkeiten, die ihren tieferen Sinn haben. Und das alles würde uns dann Lourdes in seiner Größe entfalten. Dafür haben wir jetzt natürlich keine Zeit. Ebenso der Gestalt der Mutter Gottes, wie die Mutter Gottes eben erscheint, ganz jung. In juvenili aspectu, sagt dann die Kirche in der Bulle, die eben Lourdes anerkennt. Und wo sie erscheint aus einer Höhle, dort wo eben jetzt die Statue der Mutter Gottes ist, von einer dunklen Höhle. Da hat man auch Anspielungen auf die Heilige Schrift, dass eben die Menschen sich eben in den Höhlen verkrochen haben und haben sich da eben geschützt vor den Feinden, weil niemand gedacht hat, dass da einer drin wohnt. Und hier haben die Vögel ihre Nester gebaut. Und aus dieser dunklen Höhle heraus kommt nun das große Licht. Dann eben, es gibt so viele Dinge, die man in Lourdes betrachten und sagen könnte. Und das alles hat sicher den heiligen Maximilian zutiefst erfüllt. Aber das, was ihn ganz besonders natürlich, das ist die große Verheißung. Die große Verheißung oder sagen wir mal die große Definition, die Mutter Gottes von sich selbst gegeben hat, ihren Namen. Wie heißt du? Wer bist du? Wer bist du? Und die Mutter Gottes wird warten bis zum 25. März 1858, bis sie dann endlich an diesem Hochfest ihren Namen verkündet, wer sie ist. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Wie gesagt, die Mutter Gottes hat ganz wenig gesprochen. Die Worte, die uns nachklingen sollten, das ist, wenn sie über die Welt schaut und ganz, ganz traurig wird, weint, Weinen sagt Buße, Buße, Buße. Penitenz, Penitenz, Penitenz. Dreifach. Dieses Dreifache, der dreifache Anruf der Mutter Gottes, eben Buße zu tun. Das heißt, umzukehren von dem, was die Welt tut. Umzukehren vom Materialismus. Und wie kehrt man denn vom Materialismus aus? Die Mutter Gottes hat das Heilmittel, den Rosenkranz. Nämlich, dass wir genau diese Grundsätze, diese Prinzipien der Welt von uns weisen, der Egoismus, der Materialismus, das Suchen des Paradieses auf Erden, als wenn diese Welt alles wäre, und dem gegenüber eben die richtigen Grundlagen annehmen, die Mutter Gottes eben überall uns wieder geben will, nämlich Gott alles in allem. Und das ist genau das, wo der heilige Maximilian Kolbe besonders aufmerksam macht. Er wird in Lourdes sein, kurz bevor er, das war sein Traum, bevor er die Mission in Asien gründet, bevor er nach Nagasaki mit dem Schiff fährt, macht er zunächst einmal eine Wallfahrt und besucht diese Stellen, die für ihn, für sein Apostolat am wichtigsten sind. Und da sagt er eben die wunderbare Medaille natürlich in Paris, dann Lisieux, die heilige Theresia vom Kinde Jesu, die sein Bundesgenosse wird, wie er gesagt wird, ich kümmere mich um deine Heiligsprechung und du kümmerst dich um mich und meine Seele. So hat er gesagt. Und tatsächlich, 2 Jahre später wurde sie heilig gesprochen, die Theresia vom Kinde Jesu. Und dann eben Lourdes. Und am 30. Januar schreibt der Maximilian Kolbe, kniete er an der Grotte von Lourdes, und an diesem Tage hatte er ganz besondere Gnaden über das Geheimnis der Immaculata empfangen. So, und so sehen wir jetzt unsere liebe Frau von Lourdes, die unbefleckte Empfängnis. Der heilige Maximilian Kolbe hat diese Gnaden empfangen, die ich jetzt ganz kurz Ihnen ein bisschen beschreiben will. Das ist jetzt sehr, sehr schwierig, weil eben man kann in kurzer Zeit diese herrliche Vision oder diese herrliche Wahrheit über Maria gar nicht so beschreiben. Jedenfalls fangen wir einmal mit dem an. Der heilige Maximilian von nun an wird immer sagen, die Immaculata. Und wir übernehmen das ja. Ritter der Immaculata. Die Militia Immaculata. Immaculata ist eine Erfindung vom heiligen Maximilian Kolbe. Insofern, dass er zunächst einmal in Polen eben das Wort Niepokalana, also das in Polen kann man das Adjektiv vom Substantiv unterscheiden, nicht? Ja, dann sagt man also, das könnte man in Deutsch auch machen, das heißt dumm, nicht wahr? Und dann würden wir sagen, du Dummer oder die Dumme. Ja? Aber ich meine, in Polen geht das nicht, da braucht man einfach dumm sagen. Dumm, das ist dumm, und der Dumme und die Dumme auch. Verstehen Sie? Oh, gut. Und so ungefähr. Also, das sehen Sie. Und dann hat er daraus ins Lateinische das Immaculata genommen. Und das ist ganz klar eine Verkürzung und eine Kurzfassung der Immaculata Conceptio, der unbefleckten Empfängnis. Und was will nun damit der heilige Maximilian Kolbe sagen? Er sagt, die Mutter Gottes braucht nicht ein Dogma zu bestätigen, damit die Leute aber trotzdem ein bisschen tiefer in dieses Geheimnis ihrer unbefleckten Empfängnis eindringen, deshalb erschien sie in Lourdes. Das Dogma wurde 4 Jahre vorher verkündet und darin besteht es, dass die Mutter Gottes, Maria, vom ersten blauen Blick ihrer Empfängnis von jeglicher Schuld bewahrt worden ist und insbesondere von der Erbschuld. Sie ist ohne Erbsünde empfangen. Das ist das Dogma selber. Aber die Immaculata Conceptio, wie sie sich in Lourdes zeigt, geht weiter. Was übrigens bereits anklingt in der Bulle Admirabilis Deus, die eben geschrieben wird von Pius IX, eben anlässlich dieser Dogmatisierung, wo er in dieser Bulle ganz klar erklärt, die Begründung, dass Maria tatsächlich die unbefleckte Empfängnis, unbefleckt empfangen ist. Und dort schreibt er schon, der Papst, und Maximilian Kolbe führt es dann aus, mit der Erscheinung von Lourdes, das will aber noch viel mehr sagen. Die unbefleckte Empfängnis bedeutet jetzt nicht nur, dass unsere liebe Frau frei von Sünde ist. Das ist nur ein negativer Aspekt. Wenn wir das so sehen, unbefleckte Empfängnis sagt unsagbar viel mehr. Schauen Sie auf ein kleines Detail. In Lourdes sagt die Mutter Gottes, ich bin nicht die unbefleckt Empfangene. Sie sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Sie sagt, ich bin. Und so etwas, ich bin, zum Beispiel die unbefleckte Empfängnis, das ist ein Wort, das im Grunde nur Gott sagen kann. Denn nur Gott kann sagen, ich bin. Wir können nur sagen, ich habe. Ich bin der und der und der, sagen wir natürlich. Wir sagen und tun uns vorstellen. Ja? Ich bin der Karl, ich bin der Josef, ich bin die Maria. Verstehen Sie? Das ist aber nicht hier das Wort Ich Bin. Das heißt, Ich Bin, das heißt, das gehört zu meinem Sein. Das ist meine Seinseigenschaft. Nicht? Wenn einer von Ihnen jetzt sagen würde, ich bin die Wahrheit, dann würde ich sagen, du, mein Freund, ich glaube, du übertreibst ein bisschen. Ne? Als ich manchmal im psychiatrischen Krankenhaus in Kabul Leute besucht habe und denen Geschenke gebracht hat und vielleicht sogar ein bisschen die Gnade bringen konnte, die armen Leute, da hat sich einer für den Napoleon gehalten und ist so rumgerannt und eine andere für, ich weiß nicht was, und die waren total überzeugt, dass sie das sind. Nicht? Dann ist es klar, du bist einfach verrückt. Keiner von uns kann sagen, ich bin die Wahrheit. Ich kann mal die Wahrheit sprechen, ich kann an der Wahrheit teilnehmen, indem ich Wahres sage. Aber die Wahrheit, die ist nur Gott. Das kann nur Gott von sich sagen. Das Leben, der Weg, die Auferstehung, das Leben. Das ist eben das, was Christus eben von sich aussagt. Und damit erklärt er sich zu Gott. Und das wissen die Juden genau, denn das ist ihre große Anlage. Niemand kann so etwas sagen. Und in dem Sinn könnte man sagen, Maria könnte nicht sagen, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Sie kann sagen, ich bin unbefleckt empfangen, aber die unbefleckte Empfängnis, ja, was ist das dann, die Immaculata Conceptio? Und das war auch ein Grund, warum man in Lourdes, die theologische Kommission, sich den Kopf zerbrochen hat und der Pfarrer von Lourdes, eben der Marc Bernhard, der gesagt hat, du hast dich sicher verhört. Die Mutter Gottes hat was anderes gesagt. Nein, sie hat gesagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Dann muss er das halt annehmen. Dann haben die Theologen sich das überlegt und der Erfolg dieser Überlegung, das wurde dann anerkannt. Und dann hat der Maximilian Kolbe viel später uns eine wunderbare Erklärung geliefert. Die Immaculata Conceptio, die Empfängnis, das heißt, das Geschehen einer Empfängnis, die Empfängnis, die gibt es eigentlich, wenn man es richtig sieht, in Gott. Hier kommen wir auf ein Gottesgeheimnis. Unbefleckt, im reinsten Sinn heißt nicht nur negativ frei von Sünde, aber wenn einer ganz unbefleckt ist, ganz rein, wenn der Schnee so weiß ist, nicht mehr, wir sagen in Französisch, gibt es ein sehr schönes Wort, la neige immaculée, immaculata, nicht? Der unbefleckte Schnee können Sie nicht sagen, nicht? Aber in Französisch ist es so, dass man einfach sagen will, der Schnee ist ganz rein, ganz weiß, ganz herrlich, ganz schön. Dann sagt er das negative Wort immaculé. Und deshalb sagte man, kann man gleichsetzen, auf dem Höhepunkt des Immaculata-Seins heißt es Sanctus. Das ist die Spitze der Heiligkeit. Wenn jemand sage, ich bin die Unbeflecktheit, Immaculata, bedeutet das, ich bin die Heiligkeit. Und nun, sagt der heilige Maximilian Kolbe, Conceptio. Deshalb schreibt man das hier auf Latein, die Immaculata Conceptio, das ist eben die Empfängnis. Nun bringt der heilige Maximilian Kolbe einige Kirchenväter und ihnen zu erklären, das ist eigentlich ein Attribut, das die Kirchenväter niemandem anders geben als dem Heiligen Geist. Und da sind wir heute beim Fest. Der Heilige Geist ist eben derjenige, der die Vereinigung, der Kuss von Vater und Sohn. Jetzt kommen wir natürlich immer nur in menschliche Worte, die etwas Unendliches eben darlegen müssen. Deshalb ist es so furchtbar schwer, darüber zu sprechen. Sie müssen also diesen ganzen Begriffe immer analog nehmen. Das heißt, wir haben etwas von unserer Welt, das dem ähnlich ist, aber natürlich dürfen Sie das nie gleichsetzen. Wir können nur sagen, das ist eine Ähnlichkeit, aber in Wirklichkeit ist es unendlich viel mehr. Und so können wir jetzt als Begriffe, die das Geheimnis des Heiligen Geistes umschreiben, eben mit den Worten der Väter. Er ist das Vinculum, er ist das Band von Vater und Sohn. Nicht? Das heißt eben ihre beide Verbindung. Der Vater gibt sich ganz dem Sohn. Der Sohn gibt sich ganz zurück dem Vater. Und das Band, das beide miteinander verbindet, der Kuss beider, der eben beide vereint, ist eine dritte Person, der Heilige Geist. So sehen wir, natürlich sind das große Geheimnisse. Wir treten hier ein in die tiefsten Mysterien unseres Glaubens, die für unsere arme Dummköpfe eigentlich fast unfassbar und natürlich unzugänglich sind. Und trotzdem sollten wir uns nicht eben scheuen, ein bisschen da hochzugehen. Um den Heiligen Geist auch ein bisschen zu schätzen und zu lieben, müssen wir ein bisschen an ihn denken und fragen, wer bist du, Heiliger Geist? Der Heilige Geist ist eben von Vater und Sohn gesandt. Deshalb ist der Heilige Geist immer deren Verbindung. Und sagt der heilige Maximilian Kolbe eben mit diesen verschiedenen Vätern, er ist irgendwo das Sammelbecken von Vater und Sohn. Wenn ich so sagen kann, überlegen wir uns mal, es ist ein unendlicher Ozean. Und der einzige Ozean ohne Anfang, ohne Ende. Überall ein einziger Ozean von unendlicher Herrlichkeit, unendlichem Licht, unendlicher Frische, unendlicher Jugend. Das ist Gott. Und dieser Ozean bewegt sich nun. Sehr dumm zu sagen von mir, aber ich habe leider in meiner Dummheit keine anderen Möglichkeiten. Ich sag's mit den Vätern. Jetzt ist der Ozean auf der Weise eines, der alles gibt, der alles schenkt. Das ist der Vater. Er ist der Urquell. Er ist die Quelle in Gott. Nicht eine Quelle, aus der alles entspringt, sondern von ihm geht diese Bewegung aus. Die Quelle in Gott. Der Vater, der ist derjenige, der diesen ganzen Ozean ausspendet und bringt. Der Sohn ist derjenige, der diesen ganzen Ozean empfängt. Beide sind der Ozean selber. Drei Personen, aber ein Gott. Und nun überlegen Sie sich einmal, der Vater schenkt alles dem Sohn, der Sohn fängt alles dem Vater zurück. Und jetzt in diesem Augenblick, wo sich diese beiden Ströme, dieser eine Ozean und der andere treffen, der Vater dem Sohn alles schenkt, der Sohn alles zurück, auf einmal kommt eine unsagbare, grenzenlose, wenn ich so sagen, gleich ein wunderbarer Springbogen, der bis ins Firmament, bis in alle Ewigkeit geht, und das ist der Heilige Geist. Das ist ein ganz besonderes Wunder. Er ist die Liebe selber von Vater und Sohn. Er ist die Empfängnis irgendwo vom Vater und Sohn, die Heiligste, deshalb nennt man ihn den Heiligen Geist, weil in ihm diese Heiligkeit Gottes, diese unsagbare Herrlichkeit und Schönheit und Unbeflecktheit und sprühende Jugend und alles, was sie aussagen können über das, was heilig ist, eben besonders herauskommen. Er ist der Abglanz, der Glanz des Vaters und des Sohnes. Und so hat man bei den Vätern eben in den Kirchenlehrern immer wieder Bemühungen um den Heiligen Geist zu betrachten. Und nun könnte man sagen, die ewige, heilige, unbefleckte Empfängnis, wenn man so sagen kann, in großen Buchstaben, die Immaculata, der Sanctus, Conceptio, Spiritus, den Spiritus, der Geist, in die hebräische Entsprechung, die zeigt eben, dass es Spiritus kommt aus Spiratus, gehaucht vom Vater und Sohn. Also das Hauch, der Hauch ist auch etwas, der Vater gibt und der Sohn gibt und beider Empfängnis, dieser Hauch empfangen ist der Heilige Geist. Jetzt höre ich aber auf, sonst schlafen Sie alle ein. Gut, aber das eine ist tatsächlich das, dass man sagen könnte oder jetzt den Heiligen Geist irgendwo beschreiben könnte, als in der Ewigkeit Gottes eben die Vereinigung von Vater und von Sohn in unendlicher Heiligkeit, Unbeflecktheit, Immaculata, Schönheit und dann eben ihrer beide Vereinigung, Conceptio. Jetzt müsste der Heilige Geist sagen, er würde sicher sagen, und jetzt stimmt's, ich bin. Genauso wie der Vater, ich bin, und der Sohn, ich bin, der ich bin, sagen kann. Nur Gott. Und das ist klar. Nur dann kann er sagen, wenn er eben Gott ist, ich bin das Leben, und so weiter. Und jetzt, und das ist ein ganz großes, deshalb mögen die Protestanten dort überhaupt nicht, weil man hier etwas sagt, was nur Gott sagen könnte. Und dann sagt der heilige Maximilian Kolbe, wie ist es möglich, dass Maria es wagt, sich diesen Namen zu geben und zu sagen, ich bin. Und sich damit praktisch eine göttliche Eigenschaft anmaßt, wie die Protestanten und Modernisten sagen. Dann sagt der heilige Maximilian Kolbe, wir finden in der Welt eine Ähnlichkeit. Wenn nämlich der Bräutigam und die Braut zusammenkommen und einander heiraten, in dem Augenblick nimmt die Braut den Namen des Bräutigams an. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, nicht wahr, meine Mama hieß Henninger und jetzt heißt sie Stählin. Ja, und sie nimmt den Namen des Bräutigams an, nicht? So ist es in der Regel bei uns. Und in ähnlicher Weise könnte man sagen, weil Maria von eher erkoren war, die Braut des Heiligen Geistes zu sein, darf sie sozusagen seinen Namen annehmen und in ihm und durch ihn jetzt sagen, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Jetzt kommt aber noch viel mehr. Maximilian Kolbe fängt mit diesem an. Ja, das zeigt nun, wer Maria ist. Wenn Maria sagt in Lourdes, ich bin die unbefleckte Empfängnis, dann steht vor unseren Augen im Grunde genommen eine Silhouette, die schönste aller Frauen, das schönste aller Geschöpfen, das herrlichste aller Wesen, Aber dieses Wesen ist gleichsam irgendwie transparent und hinter und in diesem erscheint etwas ganz Besonderes, etwas Göttliches. Wie der heilige Ludwig sagt, la divine Marie, die göttliche Maria, die nicht Göttin ist, aber so ganz voll vom Heiligen Geist. Braut des Heiligen Geistes will ja nur sagen, das ist auch wieder eine Analogie, dass wie ein Braut und Bräutigam zusammen in eins kommen, so wird Maria sich vereinen, der Heilige Geist sich ganz vereinen mit Maria. Jetzt, wann ist das geschehen? Im Augenblick ihrer unbefleckten Empfängnis. Was ist da geschehen? Und führt nun der heilige Maximilian Kolbe diesen Gedanken weiter. Im Augenblick der unbefleckten Empfängnis hat eben der Heilige Geist sich Maria erkoren, als sein Werkzeug, als seine Braut, als seine Gegenwart oder wie schon die Väter sagen, als sein auserwähltes Heiligtum, Sakrarium, sein Heiligtum. Und dieses Heiligtum wird er nun besitzen. Er wird sie herausnehmen aus dem Los aller anderen Menschen und wird praktisch in sie hineintreten und seine Gegenwart wird die Gegenwart des bösen Geistes eben vertreiben. Der böse Geist, der mit der Erbsünde, wird keinen Zutritt haben zu Maria. Warum wird der Heilige Geist das tun? Weil der Heilige Geist, weil Gott eben alles sieht, er ist zeitlos und sieht, dass wenn Maria dann eben den Augenblick hat, Ja zu sagen, frei Ja zu sagen, dann wird sie ganz und gar eben auf Gott antworten. Und jetzt kommen wir auch zum heutigen Fest. Maximilian Kolbe führt das weiter. Wie ist nun die Mutter Gottes mit dem Heiligen Geist verbunden? Er sagt es ist gar nicht verständlich. Wir können es nie verstehen, so tief. Was sagt das heutige Fest? Der Heilige Geist ist die Gabe des Vaters und des Sohnes und des Allerhöchsten Gottes. Altissimi Donum Dei. Nun sagt der heilige Thomas von Aquin was ganz Besonderes. Heiliger Thomas erklärt uns, dass die Gabe, die eben Gott uns schenkt, das ist eben, was sein Wunsch ist. Es ist seine Liebesgabe. Wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich ihm etwas schenken. Und je mehr ich ihn liebe, umso kostbarer wird mein Geschenk. Das ist ganz klar. Die Gabe, die ich einem Menschen schenke, ist das Zeichen meiner Vereinigung mit ihm und meiner Liebe zu ihm. Nun will Gott auch den Menschen eine Gabe schenken. Er will den Menschen, den Geschöpfen, die er geschaffen hat, nicht nur etwas von sich schenken, sondern sich selbst. Er möchte das ganze Leben Gottes schenken, die ganze Liebe Gottes schenken, die ganze eben Gnade Gottes schenken. Denn das Geschenkte, das heißt Gnade. Gnade heißt geschenktes Leben. Und das ist genau, was Gott schenkt. Der Gabe Gottes ist nicht nur etwas von Gott, nicht nur die Gnade Gottes, nicht nur das Leben Gottes, sondern die Liebe Gottes selbst und die Person der Heilige Geist. So schenken nun Vater und Sohn jedem von uns, jedem der Menschen, laden sie ein, diesen Heiligen Geist zu empfangen. Der Heilige Geist ist die Liebe Gottes selbst, wie der heilige Gregor in unserer Matutin heute in der Nocturne sagt. Der Heilige Geist ist das ganze göttliche Leben und indem er uns geschenkt wird, wird dieses göttliche Leben uns geschenkt, soweit es je ein Geschöpf empfangen kann. Das ist die Gabe. Und dass Gott diese Gabe allen schenken will, sehen wir am Pfingstfest und an der Folge des Pfingstfestes. Pfingsten, der heutige Tag, ist das erste Mal, wo Gott eben diese Gabe ganz ausgeschüttet hat. Es musste nach der Mission Christi sein, nachdem er sein Erlösungswerk vollendet hat. Dann, wenn er zurückkehrt zum Himmel, wird er mit dem Vater den Heiligen Geist eben in die Welt senden. Das ist ja das Pfingstfest. Und was der Heilige Geist tut, das sieht man sofort. Er wandelt die ängstlichen Jünger um in einem Augenblick zu Leuten, die sofort bereit sind, ihr Leben und alles für Gott hinzugeben. Freudig für den Namen Christus zu leiden. Und die ganzen Dummköpfe, die sie vorher waren, werden plötzlich zu den weisesten Männern und werden nicht mehr aufhören, das Wort Jesu Christi, die Wahrheit Jesu Christi, voll des Heiligen Geistes zu predigen und die Menschen bis ans Ende der Welt zu bekehren. Und seither ist dauernd Pfingsten. Dafür haben wir das Sakrament der Firmung bekommen. Das Sakrament der Firmung ist für jeden der Kinder Gottes bestimmt, um eben diese Gabe Gottes zu bekommen. Und jetzt kommt die große Frage, meine liebe Freunde. Wie kommt der Heilige Geist in uns? Jetzt wissen wir genau, dass der Heilige Geist von Gott her will alles geschenkt werden. Gott hat keine Grenzen. Gott will alles geben, was er nur geben kann. Das Problem ist auf unserer Seite. Wir sind verschlossen.
Unsere Herzen sind verschlossen. Deshalb ja das berühmte Gebet, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünde ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Wieso müssen wir das beten? Weil so oft unsere Herzen leer sind, weil unsere Herzen abgewendet und verschlossen sind und voll von Dreck und Schmutz und Quatsch sind. Das ist eben unser Problem. Das sind die Sünden, das ist unsere Gleichgültigkeit und Vergesslichkeit, die eben Gottes Geschenk nicht annehmen kann, weil Gott mit diesem Geschenk alles ausfüllen will. Und dann, wenn wir nur einen kleinen Spalt aufmachen, dann kommt dieses Licht Gottes tatsächlich durch den Spalt. Aber nur so weit wir den aufmachen, nicht? Wenn Sie in Ihrer Tür, die Sie verschlossen haben, ein kleines Löchlein machen, dann kommt der Sonnenstrahl auch durch das Löchlein rein, aber er wird leider nicht besonders Ihr Zimmer erhellen. Und wenn Sie Ihre Tür ein klein bisschen ausmachen, das Fensterle in der Tür aufmachen, dann kommt auch der Sonnenstrahl rein. Das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn Sie die Tür völlig öffnen, dann kommt alles rein. Jetzt gibt es tatsächlich in der ganzen Menschheit, von allen Menschen zusammengenommen, nur eine einzige Person. Nur ein einziges Mal, dass eine Person alles geöffnet hat. Nie auch nur ein kleines Stückchen seiner selbst dem Heiligen Geist verschlossen hätte. Und das ist Maria. Das ist ja die Immaculata. Immaculata heißt nicht nur frei von Erbsünde, nicht nur frei von Sünde, von irgendwelcher Verweigerung Gott gegenüber, sondern Immaculata heißt auch frei von sogar jeglichem Zweifel, von jeglichem Zögern. Da gab es nicht eine Weile von, ja, ich denke mal, oder gleich. Ja, das alles total, sofort, ganz, das ist wichtig, ganz und gar, sofort und voll, mit größtem Eifer. Das machen wir, wenn wir eine gute Inspiration vom Heiligen Geist machen, dann denken wir 10 Stunden drüber nach, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht, und nachher ist die Gelegenheit vorbei. Und in allermeisten Fällen, wenn so die Inspiration kommt, jetzt dürfst du eigentlich ein Gesetz beten, anstatt diesen dummen Film anzuschauen. Meistens gucken wir halt den dummen Film an, nicht? So ist es halt. Oder wir beschäftigen uns eben mit Dingen der Welt und hören nicht auf die Inspiration. Und bei der Mutter Gottes ist es nun so, dass sie sich ganz und gar dem Heiligen Geist geöffnet hat. Jede Fiber ihres Wesens, jedes Atom ihres Leibes, jeder Gedanke ihres Kopfes, jeder Akt ihres Willens, jede Emotion, jeder Blick ihrer Augen, jedes alles, was sie hört, alles, was sie fühlt, alles, können Sie sich mal vorstellen, ist voll durchdrungen vom Heiligen Geist. Das ist, was Gott der Welt schenken will. Und deshalb ist Maria, man könnte sagen, wie der Maximilian Kolbe sagt, noch mehr wie die Braut des Heiligen Geistes. Sie ist, wie die Väter sagen, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Sie ist, wie der Maximilian Kolbe fast noch sagt, sie ist fast der Heilige Geist in Person. Natürlich richtig, das zu verstehen. Er bringt hier eine ganz klare, eine alte Häresie vor aus dem Altertum. Er hat gesagt, der Nestorius, der alte Nestorius, der hat sich natürlich total getäuscht, als er gesagt hat, Jesus Christus ist 2 Personen und 2 Naturen. Der hat nämlich behauptet, dass Jesus Christus 2 sind. Jesus Christus, der Sohn Gottes, und Jesus Christus, der Sohn Mariens. Und das sind zwei, die miteinander zusammengekommen sind und praktisch zusammen in eins, und das hat für die Welt als ein Jesus erschienen. Und das hat er gesagt. Aber in Wirklichkeit sind es 2. Und deshalb kann man Maria nicht Gottesmutter, Gottesgebärerin nennen, sondern nur Christusgebärerin, hat er gesagt. Und dann wurde er ganz fest im Konzil von Ephesus verurteilt, wo der heilige Cyril von Alexandrien ihm ganz klar gesagt hat, mit der Lehre der heiligen Kirche, Jesus Christus sind nicht 2, es ist nur einer. Jesus Christus sagt nie wir, er sagt ich. Ich, der Vater und ich, wir sind eins. Nicht? Jesus Christus eine einzige Person, aber in 2 Naturen. Und deshalb, weil Jesus Christus eine einzige Person ist und eine Mutter immer die Mutter einer Person ist, ist Maria die Mutter Gottes. Die Mutter einer Person, die Gott ist. Deshalb können wir so sagen, Theotokos, die Gottesgebärerin. Das ist Ephesus. Und nun sehen wir, wie hier eben der Maximilian Kolbe sagt, aber wenn wir jetzt das angewendet hätten auf Maria, dann könnten wir das so etwas sagen. Hier sind es tatsächlich 2 Personen und 2 verschiedene Personen. Und hier haben wir Gott und Geschöpf. Das Geschöpf ist nichts, Gott ist alles. Aber nun kommt diese göttliche Person, der Heilige Geist, und wird eingegossen vom Vater und Sohn so ganz total in das Wesen Mariens, dass er alles so sehr durchdringt, dass jeder Gedanke Mariens mehr ein Gedanke des Heiligen Geistes des Mariens ist. Da gibt es keinen Unterschied. Weil Maria ganz und gar Gott unterworfen ist. Da gibt es nicht einmal ein Zögern, wie wir gesagt haben. Und das ist wichtig zu sehen, wer ist Maria und wer ist der Heilige Geist. Und das können wir jetzt auch verstehen, warum in Lourdes seit 160 Jahren so viele Wunder geschehen sind. Und warum Maria tatsächlich sagen kann, ich habe diese Wunder getan. Maria kann in Fatima sagen, ich habe das Sonnenwunder bewirkt. Das Sonnenwunder kann nur Gott bewirken. Aber dadurch, dass Maria ganz und gar Gefäß des Heiligen Geistes ist, reines Gefäß, transparent, wirkt der Heilige Geist durch sie. Wenn sie ein Wort sagt, sagt der Heilige Geist durch sie. Wenn sie ein Wunder tut, tut sich der Heilige Geist durch sie. Und das ist eigentlich das Geheimnis von Lourdes. Die Protestanten, Modernisten, die machen uns nicht lächerlich oder ärgern sich, wenn sie sich wenigstens eine gute Kirche bauen. Aber jetzt kommen die noch und machen riesige Wallfahrt zu diesem durch diesen komischen schwarzen Klotz, der wirklich also nicht besonders aussieht, dieser Felsen, dieser dunkle Felsen, und in diesem Felsen haben sie ein Loch gefunden und da machen sie eine Statue rein. Und da kommen sie alle und tun sie diese ganzen Felsen abgüssen, das Wasser trinken und sonst den ganzen Tag oder Nacht dieses Felsenstück anbeten oder diese Gipsfigur, die drin steht, und sie auch noch schön beleuchten mit vielen Leuchten. Das sind die Katholiken. Und wissen Sie, das habe ich gehört von den protestantischen Pastoren. Das haben die gesagt. Das ist eine sehr schwerwiegende Anklage, dass eben hier tatsächlich Maria Dinge sagt, nicht nur ihre Definition, sondern auch tut und sich ausgibt als die Quelle, als der Ursprung von Dingen und von Heilungen und von Wirklichkeiten, die nur Gott tun kann. Da sagen wir ja, sicher, das stimmt, kann nur Gott. Aber Maria ist nicht ebenso sehr das kleine Mädchen, die kleine Tochter von der heiligen Anna und dem heiligen Joachim, sondern sie ist Braut des Heiligen Geistes, Gefäß des Heiligen Geistes, Heiligtum des Heiligen Geistes, Gegenwart des Heiligen Geistes in der Welt. Und wenn du den Heiligen Geist sehen willst, dann schau auf Maria. Wenn du Maria hörst, hörst du den Heiligen Geist. Jetzt hör mal, liest dir mal nochmal wieder die Fatima-Worte durch. Wenn du die Fatima-Worte durchliest, steht dahinter der Heilige Geist. Und deshalb sind diese Worte solche Ewigkeitsworte, die in die Welt hineinklingen und nie aufhören und so kräftig sind und so unsagbar die Welt verändern. Verstehen Sie? Das ist sehr wichtig. Und dann verstehen wir auch, was der Heilige Geist eben tun will. Genau so ist es ja die Lehre der Kirche. Heute ist das Fest des Heiligen Geistes. Das heißt, die Sendung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Was ist da geschehen? Wir haben das gehört, wir haben das Evangelium betrachtet heute Morgen, der Heiligen Messe und die Lesung vor allen Dingen. Was geschieht da? Eben der Heilige Geist in Feuerzungen erfüllt die sichtbaren Feuerzungen, ist natürlich diese Liebe, die Gott selber ist, die diese Herzen der Apostel erfüllt. Und wer steht inmitten? Die Apostel umgeben die Mutter Gottes. Die Königin ist da. Und die Lehre der Kirche ist eben die, dass der Heilige Geist vor allem und insbesondere eben zuerst sich ganz hineingeneigt hat über die Mutter Gottes und durch sie hat er seine ganzen Flammen über die Apostel und über uns alle durch die heilige Firmung gegeben. Alle Gnaden, mit anderen Worten, die je Gott der Welt schenkt, sagt schon der heilige Bernhard, wollte er durch Maria schenken. Diese ganzen Gaben und Früchte des Heiligen Geistes, besonders diese Feuerflammen, diese Flammen von feuriger Liebe und dieser ungeheure Sturm, diese Kraft und Macht, das alles bringt der Heilige Geist in unsere Herzen per Maria durch die Immaculata. Und das ist insbesondere das Wort, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und das ist genau, wenn ich so sagen kann, der Schlüssel des Verständnisses zum heiligen Maximilian Kolbe. Der Ritter der Immaculata, den er nachher eben in diesem Sinne eben zur Mutter Gottes bringt. Er ist tatsächlich ja immer nur die Fortsetzung vom Ganzen. Jetzt sehen Sie plötzlich eine Kette. Wer war das Instrument, das Werkzeug des Heiligen Geistes par excellence, das der Heilige Geist immer und überall benutzt? Sowohl um die Apostel mit seinem Kraft, seiner Licht und seiner Liebe zu erfüllen, als auch alle Menschen auf Erden im Nachhinein durch das Sakrament der Firmung oder durch seine bestimmten speziellen Gnaden. Das Instrument ist die Immaculata. Das ist die Mutter Gottes. Er wird nie etwas tun ohne sie. So ist es eben. Das ist, weil sie ja die Erste war. Die Immaculata Conceptio ist diejenige, die Immaculata ist die, die ja als allererste voll und ganz auf den Heiligen Geist geantwortet hat. Nun fragen wir noch ganz kurz, ja wieso? Wozu wurde der Heilige Geist uns gegeben? Wozu? Wozu wollte der Herr uns mit dem Heiligen Geist erfüllen? nicht nur um ans Geschenk zu machen, dass wir uns wohlfühlen und starke Leute werden und gut babbeln können, sondern eben was anderes. Der Heilige Geist ist notwendig für uns, damit wir unsere Rückkehr zu Gott gehen können. Ohne diese Kraft, ohne diese Macht des Heiligen Geistes, ohne seine sieben Gaben, ohne seine Weisheit, seinen Verstand, seine Wissenschaft und dann eben besonders die Furcht des Herrn und die Frömmigkeit und besonders die Stärke, würden wir tausendmal auf dem Weg zurück erliegen. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und deshalb will ihn ja der Herr schenken. Und deshalb ist die Mission des Heiligen Geistes so unsagbar wichtig. Nun aber, wer ist dann der Erste, die erste Person, die eben diesen Rückweg zu Gott ganz geht, weil sie ganz gehen kann? Das ist genauso Maria. Sie hat diese Gabe ganz empfangen. So ist nur sie eigentlich in der Lage, in der Kraft des Heiligen Geistes diesen Weg bis zu Ende zu gehen. Und jetzt wird sie die Erste auf unserem Heimweg zu Gott. Das ist es ja. Die Erste auf unserem Heimweg zu Gott. Jesus durch seine Himmelfahrt hat uns den Weg des Himmels eröffnet. Und nun geht Maria als Erste und zieht hinter sich alle ihre Kinder nach. Und dieser Rückkehr zu Gott eben ist Maria. Das ist die unbefleckte Empfängnis. Und wie geschieht nun diese Rückkehr zu Gott, mein Lieben? Sie geschieht ganz einfach dadurch, dass wir diesen Weg zu Gott zurückgehen. Tagtäglich unser Leben ausrichten nach der Ewigkeit und tagtäglich einen Schritt näher zum Himmel gehen. Was bedeutet ein Schritt näher zum Himmel gehen tagtäglich? Das bedeutet nichts anderes, als dass wir eben erstens einmal, erster Grundsatz, erste Grundwahrheit, dass wir wissen, dass wir heute zum Himmel gehen. Und nicht nur Erdenbürger sind, um zu schaffe Häusle bauen. Und nicht nur unsere Geldle machen. Und nicht nur unsere Kasse fülle. Und nicht nur fresse und saufe, sondern eben zum Himmel gehen. Wissen Sie, was es heißt? Das heißt Prinzip und Fundament. Ich bin geschaffen von Gott und habe alles von ihm bekommen, um heute zu Gott zurückzugehen. Ihn zu loben, ihn zu ehren, ihm zu dienen, ihn zu lieben und so meine Seele zu retten. Das ist das Prinzip und Fundament, das ich jeden Tag leben muss. Wenn ich das nicht im Kopf habe, dann laufe ich irgendwo herum, aber tue nichts Gescheites am Tag. Und das ist ja unser Problem. Und jetzt sagt Maximilian Kolbe, seht, und das ist die praktische Anwendung des Wortes Immaculata, Immaculata Conceptio. Die unbefleckte Empfängnis ist ja nun diejenige, die die Grundlagen legt. Das ist die Grundlage. Die Grundlage ist die, dass Maria uns jetzt als Erste uns hinführt zu Gott. Wenn wir unseren Weg zu Gott gehen wollen, oder wenn wir unser Haus bauen wollen, unser geistliches Gebäude, unser geistliches Haus, das ein geistlicher Palast ist, das ist der Palast, unsere Seelenburg, die wir bauen. Jedes Haus, sagt der Heiland, muss auf einem soliden Fundament gebaut sein. Das solide Fundament, auf das wir bauen, das ist das, woraus wir leben. Das sind die Prinzipien, die Grundsätze, die uns leiten. Und genau das ist auch der Grundsatz, der Beginn unserer Rückkehr zu Gott. Der Beginn, der Grundsatz, das Fundament unseres Daseins soll nun gestaltet werden nach dem Fundament des Daseins unserer lieben Frau. Das Fundament ihres Lebens ist die unbefleckte Empfängnis. Ist diese reinste Empfang von Gottes Gnaden und vom Heiligen Geist und als Erste, die geht den Weg zurück. Nun, was bedeutet unbefleckte Empfängnis? Unbefleckte Empfängnis, da ist unbefleckt und rein alles geklärt. Die Prinzipien sind klar. Was bedeutet es in Wirklichkeit, voll des Heiligen Geistes zu sein? Maria vergisst nie einen einzigen Augenblick, dass sie alles von Gott bekommen hat, dass sie geschaffen ist von Gott. Dass sie in Gott lebt und dass nichts es gibt ohne Gottes Willen. Und dass sie nur dafür lebt, um Gott zu lieben, Gott zu dienen und ihre Seele zu retten. Gott zu lieben aus ganzem Herzen, das ist ganz das ganze Leben. Das ist der Grund des Seins und das Ziel und die Definition des Menschen. Der Mensch ist dafür geschaffen, wie wir genau wissen von den ignatianischen Exerzitien und den ersten Fragen unseres Katechismus. Und nun sehen Sie, meine Lieben, das ist sehr faszinierend, wenn ich jetzt in meiner Armseligkeit, in meiner Dummheit, in meiner Vergesslichkeit und Gleichgültigkeit und insbesondere dauernd bombardiert von außen, gerade diese wichtigste Grundlage vergesse und mein Haus nicht aufbaue auf dieser Grundlage, sondern eben den Tag hinein lebe, wie wenn es nichts anderes gäbe. An den Himmel und Gott zu lieben, zu dienen und meine Seele zu retten und die anderen zu retten, überhaupt nicht denke. So ist es doch meistens. Ich denke am heutigen Tag noch, wie gesagt hat, meine Taschen zu füllen und irgendwelches Pläsierchen zu haben und ein bisschen von meiner Krankheit wegzukommen, weiß ich was alles. Wenn es hochgeht, um mich meine Familie zu kümmern. Aber das ist alles eingegrenzt in unsere kleine, mickrige, lächerliche Welt, die so schnell kommt und wieder geht. Und dann dieses große Fundament. Heute stehe ich auf, ich bin geschaffen, dir zu dienen. Erstes Opfer, dir zu dienen, dich zu lieben, dich zu ehren. Ehre der Immaculata, sagt der Maximilian Kolbe. Und dadurch Ehre dem Herrn, alles zur größeren Ehre Gottes. Alles zur größten Ehre Gottes, sagt der heilige Maximilian Kolbe und vorher der heilige Ignatius. Und das, dass das in mich hereinkommt, deshalb Immaculata. Wenn ich sage Immaculata, o Immaculata, Königin des Himmels und der Erde, Zuflucht der Sünder und unsere Mutter, die sie so sehr liebt. Wenn ich das ernst nehme, dann habe ich gerade die Immaculata, o Reinste. O diejenige, die ganz und gar ihr Leben so gelebt hat, wie Gott es ist, die in der Wahrheit gelebt hat. Wenn ich also Maria in mein tägliches Leben bringe, durch viele Stoßgebete, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. O Mutter, ich liebe dich, komm in mein Leib, ich bin dein Kind, sei meine Mutter. Wie auch immer. Je mehr Maria in mein Leben kommt, wird dieses Fundament aufgebaut, wird es das wackelige, arme Dingelchen, auf das ich mein Leben baue, immer stärker, immer stärker, immer stärker. Das ist ganz wichtig, meine Freunde, denn ohne das, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir unser Haus auf Sand bauen, wie der Heiland sagt, dass der Sturm kommt und geht alles weg. Und das ist ja gerade das Problem, was uns in der Tradition geschieht, was bei vielen Jugendlichen geschieht, dass sie eben ein bisschen was Religiöses angebeppt bekommen und wenn irgendwann der Sturm geht, weil kein Fundament da ist, fliegt alles zusammen, oh meine Kinder, du nicht mehr praktizieren, oh die sind alle vom Glauben abgekommen, weil eben die Winde und Stürme der Welt stärker waren als das Fundament. Es ist viel wichtiger, dieses Fundament zu haben und tatsächlich tagtäglich eben von dieser Grundlage heraus zu leben. Nämlich, dass wir heute einen Schritt wieder näher zu tun zur Ewigkeit. Und jetzt sehen Sie, das ist genau, was unsere Frau uns lehrt in Lourdes. In Lourdes zieht sie die Menschen aus dieser Welt heraus. Sie zieht sie nach Lourdes. Im Lourdes, das müssen wir jetzt vorstellen, wie Lourdes einmal war, bis zu den 60er Jahren. Nicht, sagt meine Mutter, denn die hat mich in Lourdes erbeten, sonst wäre ich gar nicht da. Jedenfalls hat die gesagt, in Lourdes kann man sich gar nicht vorstellen. Der heilige Bezirk hieß das mal da. Ein heiliger Bezirk. Das war so etwas Einmaliges. Das sagen alle, die je nach Lourdes gefahren sind. Die wurden einfach umgewandelt an dieser Stätte. Warum? Weil hier der Himmel auf Erden war. Weil hier die Leute gesehen haben, was wirklich ist. Ihre Anliegen haben sie der Mutter Gottes zu Füßen gelegt, aber sie waren gleichsam in einer anderen Welt, in der wirklichen Welt, in der Gotteswelt. Und das führt dann die Mutter Gottes in Fatima wieder aus. Sie ist gleichsam die Fortsetzung, die große logische Fortsetzung von Lourdes, indem sie uns gerade ganz konkret wieder auf dieses Prinzip und Fundament eben erinnert, wenn sie vom Himmel, von der Fegfeuer und von der Hölle spricht und von der Gefahr, ewig verloren zu gehen. Das ist nichts anderes als genau das, eine Erinnerung. Mensch, vergiss nicht, warum du hier auf Erden lebst. Nicht einen einzigen Tag, nicht eine einzige Stunde. Und deshalb versteht ihr jetzt dieses berühmte Wort, o Immaculata. Immaculata. Das Immaculata Conceptio erinnert uns an unsere Fundamente und stellt sie wieder her. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass Sie das ein bisschen verstehen. Es tut mir sehr leid, wenn ich das nicht so gut erzählen kann wie der heilige Maximilian. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so jetzt und alle Zeit.
Maria mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen.